Herzlich willkommen heute beim FAZ-Podcast für Deutschland on Tour. Wir nehmen Sie mit von Frankfurt nach Berlin und statten dem noch und bald Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland einen Abschiedsbesuch ab, Andriy Melnyk. Wir sind früh in Frankfurt gestartet und mal keine Beschwerden an die Deutsche Bahn, pünktlich in Berlin angekommen. Wir, das sind unser neues Teammitglied Felix Hoffmann und ich. Felix, schon mal einmal ganz kurz hallo, gut, dass du dabei bist.
Ja, schön dabei zu sein, vielen Dank.
Heute hilfst du mal nur, in Anführungszeichen, bei der Technik. Demnächst wird man dich dann auch selber in FAZ-Podcasts hören.
Ich freue mich drauf.
Sag mal, was ist Melnyk für dich als jungen Journalisten, muss man jetzt auch mal sagen, für eine Figur für dich? Was ist das?
Also für mich ist Andriy Melnyk einfach jetzt schon eine historische Figur. Ich habe den Ukraine-Krieg natürlich nah verfolgt und die Art und Weise, wie er den Standpunkt der Ukraine vertreten hat hier in Deutschland, das war schon beeindruckend.
Absolut. Sie hören Autogeräusche. Wir sind jetzt hier nämlich vor der ukrainischen Botschaft in Berlin-Mitte angekommen. Gut abgesperrt die Umgebung, klar, vor uns hier Absperrgitter in Rot und Weiß. Aber relativ wenig los, muss man sagen. Um die Ecke sind ein paar mehr Menschen für den WWF auf der Straße, setzen sich für Tierschutz ein. Wir gehen jetzt mal rein gleich durch die Sicherheitskontrolle. Ich freue mich auf ein ausgeruhtes, langes Abschiedsinterview mit Melnyk. Ein Mann, der polarisiert, weil er vielleicht ja manchmal übers Ziel hinausgeschossen ist, weil auch seine Ansichten über den ukrainischen Freiheitskämpfer und Nationalisten Stepan Bandera nicht gut angekommen sind. Vor allem übrigens in Polen nicht. Und Melnyk jetzt Ende kommender Woche aus Berlin nach Kiew abberufen wird. Beförderung oder Abstellgleis? Klären wir gleich alles. Ich bin sehr gespannt und neugierig auf diesen Kämpfer seiner Sache in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Also nochmal herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 23. September. Mit dabei ist Felix Hoffmann. Grinst mich an. Ich bin Andreas Krobock und schön, dass Sie auch wieder dabei sind. So, wir haben gerade schon kurz draußen vor der ukrainischen Botschaft gesprochen. Der Felix Hoffmann sitzt jetzt auch dabei, hat die Finger auf unserem Aufnahmegerät und wir sind im Büro des ukrainischen Botschafters, noch Botschafters in Deutschland. Herzlichen Dank, dass wir hier nochmal zu Ihnen kommen dürfen. Freuen uns sehr und ich sage Hallo Andriy Melnyk. In Ihrem Büro.
Guten Tag, Herr Krobock. Guten Tag, Herr Hoffmann.
Ja. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, gerne, sehr gerne.
Wann gehen Sie genau? Wie lange sind Sie noch hier?
Ich bleibe noch knapp 3 Wochen hier in Berlin und dann geht es nach Hause.
Also ist die Zeit, geht zu Ende. 8 Jahre gehen zu Ende. Haben Sie schon den Nerv, da jetzt so ein Fazit im Kopf zu ziehen oder ist gar keine Zeit?
Also keine Zeit, weil ich auch diese letzten Tage, also jeden Tag volles Terminkalender habe und viele, viele Treffen, Abschiedsgespräche, ja. Die sind auch wichtig. Für ein Fazit gab es noch einfach keine Zeit, ja. Auch keine Lust, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich gut verstehen. Wir haben ja auch sehr viele Hörer, die in allen Herren Ländern dieser Welt arbeiten. Wir bekommen viel Post von Deutschen, die in Amerika arbeiten, von Deutschen, die in Australien arbeiten. Die kennen das auch alle, dass man umzieht und dass man in andere Länder geht. Wie ist das jetzt mit Ihrer Organisation? Ich meine, Sie haben immer noch 24/7 Alltag. Wie läuft das? Haben Sie es schon geplant?
Also wann ziehen Sie aus? Meine Frau ist sauer auf mich, weil ich ihr kaum helfen kann beim Packen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil wenn man hier so viele Jahre arbeiten durfte, dann alleine an Bücher haben wir jetzt 100 Kisten zusammengepackt und das ist noch kein Ende in Sicht. Also das heißt, es werden noch viele schlaflose Nächte auf uns warten, bis wir dann soweit sind und umziehen können.
Haben Sie schon eine Abschiedsparty organisiert?
Wir haben überlegt, aber ich glaube, wahrscheinlich schaffen wir das nicht. Also wir haben noch eine Idee, aber ich werde es noch nicht verraten. Wenn das klappen sollte, dann machen wir einen kleinen Abschiedsempfang hier. Mhm. Also aber nur in einem kleinen Kreise und zwar mit Menschen, die uns in den letzten Jahren am meisten geholfen haben. Mhm. Und das waren fast ausschließlich Journalisten.
Tatsächlich?
Sagen. Ja. Also wir haben jetzt überlegt, am Montag wird das Auswärtige Amt so ein Abschiedsmittagessen zu meinen Ehren oder aus dem Anlass meines Abschieds organisieren. Mhm. Und ich durfte eine Liste von Personen zukommen lassen, die ich gerne an diesem Tisch sehen möchte. Ja. Und ich habe wirklich lange gebraucht und ich muss Ihnen sagen, der größte Teil von den Gästen sind Journalisten, die ich mir wünschen würde, an diesem Mittagstisch zu sehen.
Möchten Sie da auch Olaf Scholz sehen?
Sein Name stand nicht auf der Liste, weil ich natürlich, weil mir das klar war, er wird nicht kommen und dann ist ein Gast weniger und deswegen, Aber es wäre spannend mit ihm.
Annalena Baerbock?
Annalena Baerbock wird wahrscheinlich auch fehlen. Der Gastgeber wird der Staatsminister Tobias Lindner sein, also quasi die rechte Hand von Annalena Baerbock. Und ich bin glücklich, weil Herr Lindner jemand ist, den ich auf jeden Fall auch selbst eingeladen habe.
Bevor wir jetzt darüber reden, was Sie vielleicht als nächstes machen, würde ich noch mal ein kurzes Wort verlieren, wer jetzt an diesem Schreibtisch sitzt, der in etwa 4-5 Meter Entfernung von uns ist. Wir sind hier gerade in einer sehr gemütlichen Sitzgruppe und wir gucken auf den Schreibtisch, an dem Sie wahrscheinlich schon ganz viele spannende Sachen in den letzten Monaten gesagt haben. Da sitzt dann jetzt demnächst der Oleksiy Makejew. Interessanterweise genau Ihr Jahrgang, auch 1975 geboren, spricht natürlich ebenfalls wie Sie fließend Deutsch, schreibt Deutsch. Der tritt jetzt in keine ganz leichten Fußstapfen. Hatten Sie schon Kontakt?
Ich kenne ihn sehr gut. Also ich glaube schon, wir sind gleichaltrig. Und er ist auch jemand, der zu den Besten gehört, also die wir haben im diplomatischen Dienst. Er war politischer Direktor lange Jahre und jetzt zuständig als Sonderbotschafter für Fragen der Sanktionspolitik, auch ganz wichtig für uns, neben den Waffen ein großer Pfeiler, also der gesamten Politik, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Und deswegen, ich kann ihm schon zutrauen, dass er wissend, ja, wie Deutschland tickt, er war ja hier auf Posten vorher, spricht Deutsch und ich glaube, er wird das schon seinen Weg finden hier.
Sie haben jetzt in den letzten Wochen hier und da auch mal durchklingen lassen, dass der Zeitpunkt Ihres Abschieds nicht so ganz selbst gewählt war. Also auch als wir beide im Podcast für Deutschland vor 3 Monaten gesprochen haben, da ging es, glaube ich, eher noch um das ganze Jahr. Können Sie die Geschichte vielleicht noch mal erzählen, wie das jetzt doch so schnell zustande kam, dass Sie doch schon zum 14. Oktober aufhören?
Also ich wusste, dass meine Amtszeit bald zu Ende sein wird. Ich ging davon aus, dass ich bis zum Jahresende noch arbeiten kann, aber also der Präsident hat das anders entschieden.
Hat er Sie persönlich angerufen dann?
Nein, aber sein Präsidialamtschef und natürlich auch der Außenminister. Das heißt, das war ja nicht so, dass ich kalt erwischt wurde. Ja. Das wurde schon ganz normal kommuniziert und vor allem mit einem Gedanken im Vordergrund, der für mich wichtig ist. Ich wurde abberufen, nicht weil ich hier quasi einen schlechten Job geleistet habe, sondern weil ich in Kiew gebraucht wurde. Und zwar schneller als gedacht. Ja. Also denn vorher gab es andere Pläne für mich, muss ich Ihnen sagen. Es ging um einen Auslandsposten und das ist auch üblich so, dass man 2 Stationen hintereinander als Botschafter macht.
Ja.
Aber weil der Krieg immer noch da ist und weil die Lage für uns nicht leichter, sondern vielleicht noch schwieriger sein wird, hat der Präsident entschieden, dass ich jetzt in Kiew arbeiten sollte, in seinem großen Team.
Außenministerium?
Ich weiß noch nicht, in welcher Funktion. Also es ging darum, dass ich Vizeaußenminister sein werde. Das war auch der Wunsch des Präsidenten und sogar das Datum, 15. Oktober, dass ich an diesem Tag zurückkehre, wurde vom Präsidenten quasi freigegeben. Andere Botschafter, die am gleichen Tag wie ich abberufen wurden, sind schon längst in der Ukraine oder beziehungsweise haben andere Aufgaben bekommen. Und ich durfte eben diese Zeit hier noch haben um Abschied zu nehmen. Denn ja. Abschied ist genauso wichtig wie jeder Anfang. Man muss Abschied nehmen können und Menschen danken, die uns in dieser Zeit geholfen haben.
Und trotzdem wissen Sie noch gar nicht, was dann am 15. Oktober...
Ich weiß nicht.
Sie haben noch keinen Vertrag, kein Angebot.
Nein.
Es könnte auch sein...
Es könnte alles Mögliche sein. Also deswegen...
Ist das üblich, dass man in noch zwei, schon, drei Wochen...
Ja, es ist üblich. Also in unserem Metier ist es leider so üblich, dass man nur selten weiß, was auf einen zukommt, weil dieser Beruf ja ist eben verbunden mit Wechsel. Also dieser Beruf ist ständiger Wechsel und es gibt ja keine Sicherheiten. Man kann ja nicht das Leben planen, ja, so wie in anderen Berufen. Man sagt, ja, heute bin ich da und dann morgen bin ich da, wenn ich fleißig bin. Bei uns ist es so ein Glücksspiel.
Aber Sie bekommen sicher weiter Geld. Und
Ich werde im diplomatischen Amt auf jeden Fall bleiben. Ja. Ich werde ganz bestimmt nicht arbeitslos werden. Und welche Funktion auf mich zukommt, wenn das die Rolle des Vizeaußenministers sein wird, das würde mich auch freuen, denn da bin ich eher im Backoffice und das ist gut so, denn der Präsident ist der Diplomat Nummer 1 in der Ukraine, natürlich der Außenminister ist auch an vorderer Linie und als Vizeminister hat man dann eher eine Aufgabe, Ideen vorzuschlagen und Impulse zu liefern und einfach die Arbeit vom Präsidenten und vom Außenminister, vom Inneren zu unterstützen, vielleicht auch mal das Außenministerium vom Inneren auch zu reorganisieren, zu modernisieren, das braucht man. Also auch bei uns ist nicht alles perfekt, muss man sagen.
Wo ist es das schon? Zumal aber auch deutsche, ukrainische Botschafter in Deutschland da durchaus eine Historie haben. Das wissen Sie besser als ich. Ich erinnere mich an Klimkin. Ich glaube, der war 2012 bis 2014.
Genau.
Der ukrainische Botschafter, Ihr Vorgänger. Und der wurde dann Außenminister.
Er wurde Außenminister und das war auch wichtig für uns, weil er mit diesen Erfahrungen in Deutschland, er war ja nur 2 Jahre, sogar weniger als 2 Jahre hier auf Posten und konnte dann auch diese Erfahrung aus Deutschland umsetzen für unsere Interessen. Mal sehen, also ich bin optimistisch, ich blicke...
Ich wäre nervös, wenn ich 2 Wochen vorher wüsste, was passiert.
Aber wie gesagt, das kann man für normale Menschen schwer verstehen, aber für uns ist es leider eher der Normalfall.
Also von der Chronologie der Ereignisse hätte man denken können und auch in manchen Medien ist es so dargestellt worden, dass nach Ihrem Interview bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv, wo es um Stepan Bandera ging, dass Sie ja ohne Zweifel eine gewisse Bewunderung für diesen ukrainischen Freiheitskämpfer, aber eben auch Nationalisten hegen. Danach kamen die Dinge ins Rollen. Welche Rolle hat das gespielt, Ihrer Meinung nach?
Also keiner hat in Kiew gesagt, dass dieser Vorfall eine Rolle gespielt hat, aber ich spüre natürlich persönlich, dass das einen gewissen Einfluss auf diese Entscheidung des Präsidenten hatte. Mhm. Das will ich gar nicht verneinen.
Das hat er Ihnen aber nicht gesagt.
Nein. Also er hat ganz im Gegenteil. Er hat am Tage, als ich abberufen wurde, wo er quasi diesen Erlass unterschrieben hatte, verkündet, es waren auch andere Botschafterkollegen am gleichen Tag abberufen und er hat gesagt, ja, das ist nur eine reine Routine und das wollte er auch selbst unterstreichen, aber natürlich für mich, wir sind ja Menschen, ja, und wir spüren auch diese Energien und diese Materien, die vielleicht nicht sichtbar sind, dass das wahrscheinlich eine Rolle auch gespielt haben mag und was soll man sagen, also man macht Fehler, man macht Feldtritte. Man, nur diejenigen, die nichts tun, ja, die machen keine Fehler. Und das war für mich keine Option. Also zu Thilo Jung zu gehen, also das war eine Empfehlung von einem Bekannten, den ich gar nicht nennen möchte.
Da haben Sie den Kontakt abgebrochen.
Ja, den Kontakt habe ich sofort abgebrochen und werde gar nicht mehr wahrscheinlich. Obwohl, er war ein Freund von mir, zumindest habe ich ihn so... Und einer, dem ich vertrauen konnte. Ja. Er hat mir empfohlen, dass ich das Angebot annehmen sollte, weil, und da hat er wahrscheinlich auch recht, weil man auch durch durch dieses Instrument auch ein anderes Publikum hätte erreichen können.
Ja.
Ein jüngeres, also links orientiertes Publikum und ich muss Ihnen sagen...
Wichtiges Publikum.
Ja, sehr für wichtiges. Sie. Ja, und deswegen, also für mich war das dann auch die einzige Motivation, denn ich habe kaum, wenn überhaupt, ein Angebot ausgeschlagen, auch wenn das wirklich sehr, sehr viele in den letzten Monaten waren. Ich habe versucht, wirklich Zeit für jeden zu finden. Jeder, der Interesse hatte für die Ukraine, für unser Anliegen, habe ich versucht, Zeit zu finden. Und das war genauso mit Thilo Jung. Ich hatte keine Zeit, wirklich mich vorzubereiten auf
dieses Wussten Gespräch. Sie denn, dass die Bandera-Frage kommt?
Nein. Also ich habe, normalerweise habe ich meine Kollegin, unsere Presseattaché, gebeten, dass sie ihn fragte, welche Themen, also keine Fragen, sondern welche Themenkomplexe zumindest. Und es wurde gesagt, nein, also wir können das gar nicht vorher sagen. Und
es ist schnell passiert. Bedauern Sie mehr, was Sie gesagt haben
über
Bandera oder dass Sie hingegangen sind?
Also wissen Sie, ehrlich gesagt, ich bin sogar dankbar jetzt, also sind die ein paar Monate sind vergangen und ich bin sogar dankbar also dem Schicksal, dass das mir das geschehen ist, dass ich diesen Fall hatte, weil es ging ja viel mehr als nur um ein Interview und schwierigen Fragen. Also ich scheue ja keine schwierigen Fragen, ganz im Gegenteil. Ich habe immer versucht, auch bei schwierigen Fragen nicht auszuweichen, sondern auch unsere Sichtweise zu erklären. Nicht immer erfolgreich, aber zumindest das war mein Herangehen. Aber in dem Fall habe ich erleben müssen, wie nach einem Interview, ja, wenn der Wille vielleicht da war, dass man mit einem sehr konzertierten Shitstorm einem Platz machen kann und da man sich gar nicht wehren kann. Das heißt, man kann eine Situation schaffen, wo jemand fast hilflos da ist und eine Flutwelle von Anschuldigungen und so weiter jemanden dermaßen erwischt, dann man einfach K.O. ist. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation, ob das gewollt wurde, ob das eben ein Zufall oder das nur mein Fehler und mein Patzer war, das sei dahingestellt.
In Polen ist es auch sehr negativ aufgenommen worden, wie ich gesehen habe. Und Polen ist natürlich für die Ukraine auch ein wahnsinnig wichtiger Partner.
Und gerade deswegen, weil das habe ich unterschätzt. Also diese Wucht der Debatte habe ich unterschätzt, weil ich natürlich über Bandera auch öfters hier in Deutschland versucht habe, die Gründe zu erklären, wieso er für viele Ukrainer eine wichtige historische Persönlichkeit war und ist. Aber dieser polnische Faktor war für mich war unerwartet und dieser Druck kam nicht nur, aber vor allem aus Polen. Und das muss man jetzt zur Kenntnis nehmen. Also wir haben noch nicht gefunden ein Rezept, wie kann man über schwierige Seiten unsere eigene Geschichte berichten, so dass man Verständnis findet. Also das war für mich auch eine der Lehren von diesem
Vorfall. Die man jetzt Vorfall. In Zukunft auch ziehen muss.
Ja, denn ich meine, die Debatte wird ja nicht verschwinden. Ich meine,
Bandera ist in der Ukraine in vielen Teilen ein absoluter Nationalheld als Verteidiger gegen die Sowjetunion, hat aber nun mal dummerweise selber auch mit der Wehrmacht zusammengearbeitet, auch wenn er später im Konzentrationslager gestorben ist.
Also diese,
ist eine sehr schwierige und auch schwierig zu verstehende
Debatte,
Geschichte.
Diese Debatte kann man sich nicht ersparen, man kann sich nicht wegducken, denn man muss, das Problem ist hier und das gehört auch zu dieser breiteren Debatte auch über Bandera, dass unsere Geschichte, weil wir eben eine Kolonie waren, viele Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte. Mhm. Unsere Geschichte wurde von anderen geschrieben, vor allem von den Kolonialmächten. Mhm. Ob das die Russen, die Polen waren vorher. Und deswegen, es ist für uns wichtig, jetzt zu versuchen, diesen eigenen Blick auf die Geschichte zu haben, uns selbst den schwierigen Seiten unserer Geschichte zu stellen. Das war ja, wir hatten ja nie eine Chance, weil wir immer um das Überleben kämpfen mussten, auch heute. Also wir stehen auch jetzt in einem Krieg, wo es um das Überleben der Ukraine als Volk
und Nation geht. Aber man hat das Gefühl, jetzt schreibt die Ukraine ihre Geschichte selber, mithilfe des Westens, aber sie schreibt sie selbst.
Ich hoffe, dass die Deutschen vielleicht auch gerade wegen dieses schrecklichen Krieges begreifen werden, dass die Ukraine schon einen Mehrwert auch für dieses Europa sein können und sein werden. Ja. Wir wollen ja nicht irgendwie angesehen werden als diejenigen, die um Waffen bitten oder um Unterstützung, um den Menschen zu helfen, die fliehen müssen. Wir wollen als gleichberechtigte Verbündete angesehen zu werden. Und wir wollen, und das betrifft sehr, sehr konkreten Fragen. Thema EU-Mitgliedschaft ist für uns das Thema Nummer eins. Und der Präsident hat das, glaube ich, in den ersten Kriegswochen das Thema angeschnitten, wo keiner wusste, ob wir überstehen diesen Angriff der Russen. Oder das Thema NATO ist jetzt auch leider weg aus der Debatte. Und es ist schade, denn gerade jetzt würden sich viele deutsche, polnische oder baltische Freunde wünschen, dass die Ukraine Teil von dieser Allianz wäre, denn in einem Ernstfall, und man kann ja nichts ausschließen leider in dieser Welt, wissen sie ganz genau, dass diese starke ukrainische Armee zu Hilfe kommen wird, wenn ein anderes Land von Russland angegriffen werden sollte. Und aus dieser Perspektive glaube ich auch mal auch in Deutschland, dass die Deutschen uns anders betrachten könnten. Nicht als jemand, denn bis heute verlief die Debatte so, die Ukrainer wollen in die NATO, weil sie quasi unter diesen Schutz der Allianz geraten wollen und als Nutznießer da quasi sich verstecken wollen. Das stimmt zum Teil natürlich auch, ja, weil deswegen haben wir ja die NATO, damit man als ein kleines Land wie Estland eigentlich ein besseres Gefühl hat als wir, weil und Russland wird, glaube ich, 100-mal überlegen, bevor es Estland oder ein NATO-Land überfällt. Aber wir wollen auch einen Beitrag leisten. Und diese zweite Seite, dass wir nicht nur willens, sondern auch in der Lage sind, diesen Beitrag zu leisten und zu schauen, also wir sind diese Ostflanke der NATO. Wir sind da, wir haben gezeigt, dass wir nicht nur diesen Mut und Kampfgeist haben, sondern auch wir haben auch die Intelligenz und wir haben auch vielleicht, was die Strategie und Kriegstaktik betrifft, auch einiges zu bieten, sodass nicht jetzt unsere Offiziere in der Bundeswehrakademie ausgebildet werden, sondern umgekehrt, dass deutsche Offiziere mal in die Ukraine kommen, nach Kiew, um dann zu schauen und zu überlegen, also wie war dieser Kampf, wie konnte man überhaupt Kiew schützen, also vor dem Fall, wie konnten wir die Russen jetzt in der Region von Kharkiv zurückschlagen und zwar innerhalb von wenigen Wochen das zurückerobern oder befreien, besser gesagt, was die Russen innerhalb von vielen Monaten nur schaffen konnten. Das sind so die Fragen, die auch für mich heute wichtig sind. Und ich hoffe, dass die Deutschen auf uns mit einem anderen Blick oder einen anderen Blick auf uns werfen werden, auch was diese Menschen betrifft, die fliehen mussten. Das ist ja zum ersten Mal, dass so viele Ukrainer den Deutschen begegnet sind, also in dieser Masse, dass Hunderttausende meiner Landsleute hier sind und dass Deutsche, die auch viele Ukrainer aufgenommen haben, jetzt zu Hause mal über Alltagssachen reden konnten und schauen, ja, das sind Menschen wie wir, das sind Menschen, die auch ihren Wohlstand hatten, vielleicht weniger als hier in Deutschland, aber immerhin, sie hatten ihren Glück. Wir hatten unser Glück geschafft, ja, vor dem Krieg. Wir haben eigentlich im Frieden leben dürfen und wir haben versucht, auch das Land wieder aufzubauen nach all den Jahrhunderten dieser Kolonialzeit, die uns beschert wurde. Und ich glaube, auch diese Erfahrung war wichtig für die Deutschen. Und deswegen sind wir dankbar den Deutschen, dass eine Mehrheit der Menschen hier die EU-Mitgliedschaft der Ukraine unterstützt, weil sie sehen, das sind ja Europäer, das sind Menschen, die genauso wie wir ticken, denken, die haben gleiche Sorgen und die wollen auch ihre Zukunft in diesem Europa sehen und auch dieses Europa stärker machen, dass dieses Europa auch selbstbewusster wird und nicht irgendwie als Trittbrettfahrer von den USA unterwegs ist, geopolitisch und sicherheitspolitisch. Also das sind so Themen, die für uns, also das heißt ein gewisses Glück im Unglück, wo die deutsche Gesellschaft zum ersten Mal auf so viele Ukrainer es aufgenommen hat und versucht hat, sie besser zu verstehen, weil man wirklich im engen Kontakt war und ist.
Ja. Ich glaube, Ihre Rolle in den zumindest deutschen Geschichtsbüchern, was unseren Blick und unsere Beteiligung und unsere Waffenlieferung an diesen Krieg angeht, dieser Teil in den Geschichtsbüchern steht schon fest. Sie waren ein Rufer in der Wüste lange Zeit. Haben sich, glaube ich, auch viele Feinde gemacht hier im Regierungsviertel in Berlin. Sie haben es interessanterweise selber gesagt. Weniger bei den Journalisten, weil die natürlich immer sehr glücklich darüber waren, wie offen sie gesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, im politischen Berlin sind da auch ein paar Türen zugegangen in der Zeit. Mit welchem Blick nach 8 Jahren jetzt und mit welchem Blick auf Deutschland gehen Sie?
Also das war ja nicht alles so negativ auch.
Nein. Aber Sie haben ja schon ein paar Dinge rausgehauen. Scholz als beleidigte Leberwurst, sage ich nur, bezeichnet.
Das war ja. Ja, aber auch im politischen Berlin muss man sagen, dass wir ein gewisses Umdenken der Elite hier erleben konnten. Aha. Denn vorher hat man uns kaum wahrgenommen als Subjekt. Ja, wir waren immer ein Thema oder ein Problemfall oder was auch immer, wo man sich darum kümmern musste und selten Lust dazu hatte. Und zumindest spätestens seit dem Kriegsausbruch und seitdem die Ukrainer gezeigt haben, dass diese Unabhängigkeit für uns viel wert ist und dass wir wirklich bereit sind, auch vielleicht sogar zu sterben, um sie zu retten, um nicht wieder zu verlieren, wie das sehr oft der Fall war in der Geschichte. Ich glaube, dass viele Politiker, die mich persönlich zum Beispiel nicht unbedingt mögen müssen, aber dass sie erkannt haben, oh, also diese Ukrainer, die vielleicht sollte man doch einen genaueren Blick werfen und schauen, also wieso ticken sie so, was wollen sie? Und ich muss Ihnen sagen, dass in vielen politischen Lagern, ob das jetzt die Regierungsparteien oder auch erstaunlicherweise auch die jetzige größte Oppositionsfraktion im Bundestag, die CDU, CSU, die ja lange an der Macht waren und die ja auch nicht immer, muss man sagen, uns verstanden haben, also wo man...
Das Minsker Abkommen wird Ihnen nicht gefallen
haben. Mit der Kanzlerin und so weiter, die ja so viel verhindert hat, EU- und NATO-Beitritt der Ukraine und Waffenlieferungen und so weiter, dass man jetzt das andere sieht, ja, wirklich, also als ob man eine Brille so abgelegt hat, ja,
und er nimmt gesehen gerade hat, die Brille dann, also ab,
doch,
muss ich sagen.
Also doch, doch, also das sind doch Menschen, also die wir nicht auf dem Radar hatten, sondern die haben uns überrascht, im positiven Sinne. Das ist schon für mich ein gutes Zeichen, dass diese Gesellschaft erkannt hat, nicht nur die Politik. Es geht viel mehr als darum, ob die Ukraine jetzt überlebt, ob die Ukraine das schafft, die Russen zurückzudrängen, sondern es geht auch um eigene Einstellung, um eigene Werte, um eigenes Verhältnis zu diesem Land, zu Osteuropa insgesamt. Man hat ja immer wieder ignoriert, muss man schon sagen. Absolut. Und viele Deutschen haben eher einen arroganten Blick auf den Osten insgesamt. Also bis zu Russland vielleicht eher eine Ausnahme. Da hat man immer so eine gewisse Bewunderung, also große Nation und all diese Romantismus und diese Klischees, die man immer noch hat, nur ein Thema, diese Asyl für russische Deserteure.
Da müssen wir drüber reden.
Das ist auch etwas, was mich immer wieder verblüffen muss. Also wie kann das sein, dass man immer wieder versucht...
Aber warten Sie kurz einmal, ich will einmal auf diesen einen Punkt zurückkommen, dass Sie sagen, deutsche Arroganz. Sie haben in einem Interview mit der FAZ bei uns in der Zeitung vor kurzem gesagt, die Deutschen sind es nicht gewohnt, öffentlich kritisiert zu werden, möglicherweise schon gar nicht von den kleinen ex-sowjetischen Republiken, die da dazwischen liegen. Ist das tatsächlich das
Gefühl? Das stimmt, das ist meine persönliche Erfahrung, dass man das gar nicht verstehen kann.
Aber hat sich das geändert? Oder
nein, das ist noch nicht. Das ist noch im
aber warum ist es so
Werden quasi im Fluss. Wichtig ist, weil wenn man nicht kritisiert wird, dann kann man sich nicht selbst hinterfragen und kann man dann glaubt man, dass man alles richtig macht, weil Deutschland ist ja ein super funktionierender Staat, das muss man sagen. Also die Gesellschaft, die Strukturen, es ist ein Idealstaat, kann man sagen. Alles durchdacht bis zum letzten Detail, ob das auf der Kommunalebene, im Bund, also überall. Das ist wirklich wie ein Mercedes-Motor, der perfekt läuft. Gebildet, und das heißt, wenn man das sieht, und Deutschen dürfen stolz darauf sein, dass man so viel erreicht hat, dass man diesen Ruf hat auf der Welt, ja, dass jeder ein deutsches Auto kaufen möchte, dass jeder auch einen Zugang zur deutschen Kultur schaffen möchte und das genießen möchte. Und das gibt eben auf der anderen Seite, wenn man dann kritisiert wird, dann wird das, findet man sofort das als unverschämt. Ja, wie kann man? Also wie, how dare you? Also dieses Gefühl. Ja,
wir haben euch doch so viel gegeben, jemand,
ja,
so viel
und, finanziert. Und dann, wir sind ja doch perfekt, ja, und dann plötzlich traut sich jemand dann auch doch quasi die Hand oder die Finger in die Wunde zu legen. Und das betrifft ja nicht nur die Ukraine, sondern das betrifft auch insgesamt, sogar die Amerikaner auch. Sie tun sich schwer, um die Deutschen zu kritisieren, wenn es sein muss. Und nicht nur beim Thema Waffen. Und deswegen, das ist, glaube ich, ein Prozess, dass die Deutschen das
auch selbst. Wird das bei Ihnen, ich muss es mal fragen, begreifen, in Kiew so wahrgenommen, dass die Deutschen auf der Welt mit das Volk sind, das am wenigsten kritikfähig ist?
Das weiß ich nicht, aber auch wie meinen Präsidenten, er spricht ja immer wieder mit Kanzler Scholz und das sind ja keine einfachen Gespräche, da wird auch immer gestritten, also nicht geschrien, aber fast. Das heißt, das sind so Telefonate, wo man doch nicht immer einander verstehen kann. Das heißt, wir sind in einer Ausnahmesituation, wir brauchen Leoparde, wir brauchen Marder, Deutschland könnte das alles liefern und auf der anderen Seite hören wir Ausreden, die in Kiew gar nicht ankommen. Das heißt, es sind immer noch sehr, sehr, also viel Differenzen in der Wahrnehmung, ja, des Gegenübers, ja, was die anderen wollen und dann anstatt sich zu versetzen in die Lage der Ukraine und zu sagen, okay, was würde ich tun? Also wenn ich jetzt Präsident Zelensky wäre und ich und dann hätte ich diese Übermacht Russlands, also vor der Haustür oder auf unserem Gebiet okkupiert, Menschen gefoltert, Menschen verfolgt, also eine Hölle, die meine Landsleute durchleben müssen und dann hier nur diese sehr, sehr technischen Ausreden oder Sachen, die man gar nicht verstehen kann. Also das heißt, das tut auch den Deutschen gut, wenn sie sehen, dass in diesem Diskurs, in dieser Kontroverse, die manchmal, wie gesagt, auch sehr ziemlich heiß sein kann, diese Debatte, aber man braucht diese Debatte. Es kann nicht sein, dass man nur den Konsens anstrebt, wo alle Ecken, quasi alles abgeglättet wird und alles schön ist. Das hilft auch den Deutschen nicht. Man muss das nicht scheuen, auch diese Auseinandersetzung, die manchmal sogar sehr unangenehm sein kann. Und sie ist sehr oft unangenehm, denn keiner will kritisiert werden. Ich liebe auch nicht, kritisiert zu werden, aber ich muss das einstecken, weil das dazugehört. Also ich muss das einstecken und sagen, okay, vielleicht hatte ich da Unrecht, vielleicht werde ich das jetzt überdenken. Und dasselbe betrifft auch die Deutschen. Die Deutschen sind eine große Nation, keine Frage, wirtschaftlich, politisch, in jeder Hinsicht ist es ein großartiges Volk. Und das bedeutet auch, dass man in dieser Situation auch eine gewisse Verantwortung hat für alles, was in der Umgebung ist. Also als die größte Wirtschaftskraft in der EU hat man natürlich da schon einiges zu leisten, aber auch im Sinne...
Jetzt sind wir bei der Zeitenwende.
Ja, Zeitenwende. Was heißt das? Man etwas zu proklamieren, das war schon ein Meilenstein für die Deutschen, muss man sagen. Aber wie sieht es mit der Umsetzung aus? Das sind so die Fragen, die wir gerade gestern am Donnerstag im Bundestag erleben mussten, dass beim Thema schwere Waffen, die ja fast einstimmig beschlossen wurde Ende April, heute haben wir Ende September, und dass wir dort immer noch nicht dabei sind, dass die Panzer und die Schützenpanzer geliefert werden. Das ist alles möglich, politisch leicht durchsetzbar, aber es fehlt dieser Willen und wir können nicht verstehen, warum.
Jetzt ist es so, dass Sie da seit Monaten durchgehend für kämpfen, dass Deutschland Waffen liefert aller Art, leichte bis natürlich auch schwere. Es ist inzwischen einiges angekommen und Militärexperten auch in unseren Sendungen in den letzten Wochen, Carlo Masala, Frank Sauer, die haben gesagt, naja, aus ihrem Blickwinkel waren es durchaus auch die deutschen Waffen, die in diesem Krieg jetzt zu diesen doch überraschend kräftigen Gewinnen und Rückeroberungen der Ukraine gesorgt haben, Raketenwerfer Mars 2 und so weiter. Ne? Also können Sie das
bestätigen? Ja, ich kann das bestätigen, auch wenn die Zahl im Moment noch überschaubar war. Das waren ja 10 Panzerhaubitzen auf der Front, und jetzt erst vor ein paar Tagen wurden 4 weitere zugesagt. Es gab 3 dieser Mars, 2 Raketen, Mehrfachraketenwerfer, die da sind. Also die Geparde sind erst jetzt Ende des Sommers dazugekommen. Und auf jeden Fall, sie haben dazu beigetragen, dass die ukrainischen Streitkräfte jetzt in der Lage sind, mit diesen hochmodernen, auch wenn sie ein bisschen älter sind, Waffen, die Russen herauszufordern. Denn man kann sich vorstellen, also diese Mars-Systeme, das sind Raketenwerfer, Entfernung 80 Kilometer und also Genauigkeit so ein paar Meter. Das heißt, man kann dann wirklich, ohne die Zivilisten zu bedrohen, kann man eine Kommandozentrale ausschalten, ein Munitionslager oder was auch immer. Mhm. Und deswegen ist auch im Umkehrschluss, wäre das auch richtig zu sehen, die Deutschen liefern diese Waffen in einem kleinen Format, aber das sind wirklich die Waffen, die wir brauchen. Und gerade weil sie sehen, dass wir auch in Kharkiv gezeigt haben, wir sind fähig, auch in die Gegenoffensive zu gehen. Und wir haben innerhalb von 2 Wochen fast 400 Ortschaften also befreien können. Mhm. Und es sind 150.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit fast 6 Monaten vorher im russischen Joch leben mussten. Mhm. Und wir haben diese Menschen befreit. Mhm. Sie haben gejubelt, also sie haben geweint. Das ist der Unterschied, denn diese wenigen Waffen gemacht haben auf dem Schlachtfeld. Und deswegen ist auch unsere Bitte nach wie vor, schauen Sie, wir können damit umgehen. Also wir brauchen kein Jahr Training. Wir können das innerhalb von 3 Wochen beherrschen, diese Systeme. Und deswegen kann man nicht verstehen, mein Präsident hat das auch ganz klar vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, wieso zögert man bei Leopard-Panzer oder bei Marder-Panzer?
Vielleicht, weil man Angst hat, eine rote Linie mit Putin zu überschreiten?
Ja, das ist leider das, was man nicht sagt, aber unter vorgehaltener Hand quasi dann nahe legt hier in Berlin. Man möchte dann doch diese rote Linie überschreiten und Putin dann nicht in die Enge treiben und nicht zu viel zu provozieren. Aber ich glaube, dass diese Logik des nicht mehr weiter provozieren Wollens
funktioniert die
schon seit langem hat aufgehört zu funktionieren. Das heißt, wenn man, wieder Stichwort Zeitenwende gesagt hat, also wir stehen fest auf der Seite der Ukraine, dann sollte das aus unserer Sicht, oder zumindest das haben wir das wahrgenommen, das heißt, dann gibt es keine Hürden mehr, dann gibt es keine Themen, die auf dem Wege, keine Steine mehr, die auf diesem Wege liegen müssen. Das heißt, dann sollte Deutschland wirklich alles unternehmen, was in der Macht der Bundesregierung liegt, und es liegt sehr viel in der Macht der Bundesregierung, zu tun, um uns zu helfen. Und Leoparde und Marder, das sind nur ein Beispiel dessen. Also uns geht es eigentlich um viel mehr. Und geht es darum, dass man endlich diesen Pakt zwischen der Regierung und der Rüstungsindustrie macht und dass man in die Zukunft blickt, dass man nicht nur etwas liefert, was entbehrlich erscheint für die Bundeswehr, obwohl auch das uns hilft, sondern dass man sagt, okay, die Ukraine werden auf die Munition aus dem Westen angewiesen sein. Im nächsten Jahr, in 2 Jahren, auch wenn der Krieg hoffentlich früher vorbei ist als später. Und wir müssen die Ukraine so lange stärken und aufrüsten, dass die Russen, egal, auch nachdem wir hoffentlich eine Waffenruhe und ein Friedensabkommen hinbekommen werden, dass man auch danach, in der Zeit danach, dass die Russen nie auf den Gedanken kommen, uns anzugreifen, weil sie werden wissen, die Ukraine haben die deutschen Marine und die deutschen Bauern die besten, weltweit besten Fregatte, Korvetten, U-Boote. Auch beim Thema also Luftwaffe, da haben wir gar nicht angefangen, Eurofighter und so weiter. Auch das könnte man schauen, wie man das schon heute, man muss schon heute oder gestern Verträge unterzeichnet haben, damit wir in 3 Jahren etwas bekommen. Mhm. Und das ist noch gar nicht, da sind wir noch gar nicht da. Und Leoparde und Luftabwehrsystem, Artilleriegeschütze, all das ist möglich, und das sollte man nur auf den Weg bringen. Ja. Und das kann ja nur die Bundesregierung. Das könnte man alles koordinieren, am besten auch mit den europäischen Partnern, dass man nicht in diesem Alleingang etwas macht, sondern also keiner ist dagegen, dass die Bundesregierung, dass der Kanzler persönlich sagt, Leute, ich möchte jetzt eine Ukraine-Konferenz abberufen zum Thema Waffen oder zum Thema Verteidigungsstärkung. Was kann man machen? Ja. Also sogar sogar Michael Roth, ja, der Vertreter der SPD, hat diese Idee aufgegriffen, dass 13 europäische Staaten verfügen über knapp 2000 Leopard Kampfpanzer, Leopard 2, das sind ja die neueren. Und dass man dort sagt, okay, wir koordinieren das Ganze und ein Teil von diesen Panzer wird sofort an die Ukraine übergeben. Und das wird sich sofort zeigen auf dem Schlachtfeld, denn das sind die besten Panzer, die man hat in der Welt. Und das sind die Fragen, die uns nach wie vor Tag und Nacht bewegen. Wieso möchte man doch nicht so weit gehen und versucht dann einen Freiraum für sich zu schaffen, um dann, ich weiß nicht,
rote Linien, ja, nicht
diese rote Linien, um dann mit Putin wieder ins Gespräch zu kommen. Also diese Logik erschließt mir nicht und meinem Präsidenten nicht und den Ukrainern nicht. Ja, wenn sie nach Kiew kommen würden, und ich möchte Sie schon heute einladen, Herr Krobok und Sie, Herr Hoffmann, dann werden Sie, und wenn Sie mit den Menschen ins Gespräch kommen auf der Straße von Kiew, dann werden Sie dasselbe hören, was ich Ihnen sage.
Also dieses Warum gibt ihr uns das einfach?
Dieses große Warum steht immer noch im Raum.
Gebt es uns doch, ihr seht doch, was wir damit machen. Da muss ich Ihnen aber auch recht geben, das Momentum, glaube ich, auf dem Kriegsschauplatz ist da. Das wird auch wahrgenommen. Wir haben morgen in der FAZ eine exklusive Umfrage des Allensbach-Instituts, das extra für die FAZ gemacht wurde. Da sagen 67% der Deutschen, also zwei Drittel, dass sie bereit sind weiterhin für Wohlstandsverzicht, wenn wir dadurch Unabhängigkeit, Energieunabhängigkeit, politische Unabhängigkeit bewahren können. Das müssten doch Zahlen sein, die Ihnen gefallen und bei denen Sie auch mitgeholfen haben.
Also wir schätzen diese Rückendeckung der Menschen hier in Deutschland. Ja. Und das zeigt auch für uns, dass es immer noch eine gewisse Kluft gibt, also zwischen dieser Wahrnehmung der Menschen und der Sichtweise der Regierung. Und diese Kluft gilt zu überwinden, denn die Menschen wollen, die Menschen sind bereit, auch vielleicht weniger zu duschen oder auch mehr für ihre Rechnungen jetzt zu zahlen. Aber wenn sie glauben, dass das auch der Preis ist, den man zahlt, damit die Russen verlieren und damit die Ukraine gewinnen können, das ist, glaube ich, für uns eine enorme Erleichterung und auch eine riesige Stütze, auch moralisch betrachtet, dass wir wirklich nicht alleine sind, dass doch nicht die anderen, die Deutschen, so egoistisch sind, dass nur quasi die eigene Geldbörse im Vordergrund steht und alles andere ist zweitrangig. Das sind auch klare Zeichen für diese Regierung zu sehen. Schaut, also die Menschen wollen, dass ihr mehr macht. Die Menschen wollen, dass die Deutschen, wenn sie schon diese Rolle übernommen haben, nach vorne zu gehen, alte Wahrheiten beiseite zu schieben, die nicht mehr gelten, Stichwort also Pazifismus und so weiter, das alles ist Schnee vom Gestern. Und wir wissen ja, die Deutschen, wir bitten ja nicht das Blaue vom Himmel aus Deutschland, wir bitten nur das, was die Deutschen in der Lage sind, uns zu geben. Und zwar heute aus den Bundeswehrbeständen, aus den Industriebeständen oder auch für morgen, wenn wir über diese große Allianz nachdenken. Denn wir müssen leider davon ausgehen, dass dieses Russland noch lange Jahre, vielleicht noch Jahrzehnte genauso aggressiv bleibt, egal wer an der Macht ist. Und das würde bedeuten, dass man wirklich nicht nur die Bundeswehr stärkt, sondern dass man die gesamte europäische Gemeinschaft wehrhafter machen muss. Und das kann ja nur das kann ja nur gemeinschaftlich organisiert werden. Und jemand muss ja diese Rolle übernehmen. Und ich glaube, dass die Deutschen dann, sie sind prädestiniert, da eine viel wichtigere Rolle zu spielen und dann wirklich auch zu führen. Denn Führung heißt Beispiel zeigen, nach vorne gehen und nicht irgendwie im Sessel dann sitzen und sagen, ja, die Amerikaner haben noch keinen Abrams-Panzer geliefert und dann werden auch wir keinen Leopard liefern. Obwohl man ja weiß, dass dieser Leopard-Panzer auf dem Schlachtfeld von Cherson oder von Kharkiv viele Leben von Soldaten retten kann und viele Menschen befreien kann in einem Dorf, das heute vielleicht immer noch russisch besetzt ist, wo Folterkammer sind, wo Menschen schikaniert werden, verschleppt, deportiert nach Russland und einfach irgendwo am Waldesrand begraben. Also darum geht es, dass man, wenn man sagt, wir wollen führen, dann muss man auch führen. Mhm. Muss man führen, muss man zeigen, den eigenen Menschen, den Partner, uns. Also wir wollen das tun. Es ist ein Risiko, klar, nichts ist ohne Risiko. Aber ich glaube, dass dieses Risiko, dass eine weitere Eskalationsstufe eintritt, das, was man so immer wieder hört,
Putin hat damit gedroht.
Es ist übertrieben. Ja, ich meine, natürlich muss man Putins Drohungen ernst nehmen. Also er hat ja Atomwaffen, ja, mhm. und er ist als Herrscher wahrscheinlich schon auch verrückt geworden. Ich weiß nicht wieso. Das heißt, es wird immer schwieriger, ihn einzuschätzen, was er wirklich vorhat, wo er blufft, wo er nicht blufft. Aber immerhin, ich meine, man ist doch imstande, mit Nachrichtendiensten der Deutschen, der Amerikaner zu schauen und dieses Risiko zu kontrollieren. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich werde dann, wenn die Ukrainer dann nach diesem Fake-Referendum, das ihr heute begonnen habt, in Cherson, in Kharkiv, in anderen, in Donetsk, in Luhansk, das ist absurd. Man streitet jetzt in Deutschland darüber, ob man Asyl russischen Deserteuren gewähren soll und nicht darum, was sollte die Antwort sein der freien Welt, der Deutschen, auf diese Fake-Referenden. Denn das, wenn die jetzt abgeschlossen sind in zwei Tagen, dann heißt es, für Putin sind das russische Gebiete und jeder Versuch der Ukrainer, sie zu befreien, könnte mit dem Atomschlag bestraft werden. Ja. Und da schweigt man. Ja? Da hat man das natürlich verurteilt, wie auch immer, in der UNO, bla bla bla. Aber ich meine, was konkret heißt das jetzt? Mhm. Also welche Reaktion des Westens muss jetzt erfolgen, nachdem die Russen diese Fake-Referenden, inszenierten quasi Volksbefragungen durchführt. Ja? Welche? Und da hören wir nichts. Ja? Gestern die Debatte im Bundestag ins Leere gelaufen, das Thema Waffenlieferungen, Panzer unter den Teppich gekehrt.
Aber wir Deutsche tun uns, und das wissen Sie doch auch, Herr Melnik, wir tun uns halt wahnsinnig schwer damit, das kann ich auch persönlich zugeben, als inzwischen 50-jähriger Mann, der viel deutsch-russische Geschichte erlebt hat, mit viel Angst auch vor Russland, Anfang der 80er, Brezhnev, und so weiter und dem Glück, Gorbatschow erlebt zu haben, eine Befreiung zu erleben und jetzt aber auch immer noch das Gefühl zu haben, vielen Russen gefällt das auch nicht, was drüben passiert und denen, denen es nicht gefällt, vielleicht auch eine Heimat zu bieten. Das können Sie immer nicht so richtig nachvollziehen. Verstehe ich auch aus Ihrer Sicht, dass Russland für Sie Russland ist und nicht zu unterteilen ist. Aber ich glaube, das ist ein Teil der Problematik, dass wir schon auch noch das Gefühl haben, es gibt auch Russen, denen wir Schutz gewähren sollten.
Also ich kann das verstehen, auch diesen Wunsch der Deutschen zu helfen und dieses Bestreben der Deutschen, immer in Russland etwas Gutes zu finden. Ja? Mhm. Bei allem dem Bösen, was man ja sieht, im Krieg, die Massaker und so weiter, Kriegsverbrechen, und trotzdem will man ja diesen Lichtstrahl sehen, ja. Aber die russische Kultur und jetzt die Oppositionellen und jetzt die Menschen, die den Wehrdienst verweigern und fliehen
Anna
wollen.
Anna Pugatschowa,
also Pugatschowa, so eine mutige Frau. Also ich meine. Ich mag sie jetzt noch mehr als vorher. Worum es jetzt hier...
Sehen Sie, sagen, mögen geht. Sie doch noch einen Russen auch noch.
Also ich meine, ich kann nach wie vor russische Musik hören, also wenn ich möchte. Ich bin, wie gesagt, also Russisch ist meine zweite Muttersprache. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man, dass wir immer noch nicht verstehen können, wieso die Deutschen so erpicht sind, quasi zu sagen, aber doch, wir wollen doch etwas Gutes den Russen tun. Ja? Und
denen, uns, die sich wehren.
Ja, also das heißt, die Russen sind für uns... Solange Russland diesen Krieg führt, ja, wir können nur schwer differenzieren. Das muss man leider so sagen. Und deswegen, wenn
und diese. Aber wenn Sie da geht jemand auf die Straße in Russland und protestiert gegen den Krieg und wird inhaftiert, der ist doch nicht Ihr Feind.
Ja, hoffentlich. Also das wollen wir hoffen.
Ich meine, der riskiert ja sofort, in den Knast zu gehen in Russland.
Ja, aber man sieht ja kaum solche Bilder. Man hat sogar mehr in Belarus gesehen, ja, und dann wurde das Ganze so brutal niedergeschlagen von Lukaschenko. Aber
vielleicht flüchten deswegen lieber viele, anstatt sich verhaften zu lassen.
Also
sollten wir denen keine Heimat geben.
Also es ist für mich das, was wir in den letzten Tagen von allen Politikern, sowohl der Opposition als auch der Koalition gehört haben, eine Scheindebatte. Ich bin überzeugt, dass von diesen 300.000, die jetzt eingezogen werden müssen in Russland, in dieser Teilmobilisierung, vielleicht ein paar Dutzend, also oder 100 Leute das Asyl bekommen. Aber trotzdem hat er weg diese Debatte, als ob, wenn ein Russe sagt, ich bin gegen den Putin, dann bekommst du sofort ein Visum und darfst nach Berlin einreisen. Das wird nicht geben. Aber die Deutschen haben den Eindruck, oh, unsere Regierung hat doch diese Äquidistanz und sie kann ja auch so mit Russland diesen, die versuchen, das Beste, was man hat, diese Brücken zu bewahren. Also darum geht es mir. Und deswegen finde ich schief, weil die Menschen, das heißt, das alte Märchen wird den Menschen hier in Deutschland wieder erzählt, als ob wir quasi, es gibt ja so viele gute Russen und darauf muss man jetzt setzen. Und das ist noch zu früh. Ich meine, wir wissen nicht.
Meinen Sie, wir können noch nicht differenzieren?
Nein, an der Stelle? Manche Ihrer Kollegen haben jetzt vorgeschlagen, in dieser hitzigen Debatte der letzten Tage, diese Russen, die ein Visum oder auf Asyl beantragen, die müssen unterschreiben, dass sie gegen Putin sind. Okay, na und? Ja, ich meine, das könnte ein FSB-Agent sein, der sagt, ja, ich bin natürlich gegen Gott und Putin, gegen den Teufel, gegen alles. Und dann bin ich hier in Deutschland und dann habe ich Asyl, bin geschützt. Und werde also die Netzwerke organisieren, um dann diesen Staat zu untermauern und zu unterwandern, wie das immer der Fall war. Also darum geht es, dass man diese Debatte sehr vereinfacht nimmt, gut und böse, und dann möchte man, wie gesagt, die Großzügigkeit zeigen und auch den Russen auch in diesen grausamen Zeiten die Hand aufstrecken. Das ist etwas, was mich stört. Solange dieser Staat, ja, und diesen Staatsbürger dieses Staates einen Krieg führt, einen Angriffskrieg, gegen die Ukraine. Und es sieht nicht danach aus, dass da sich etwas geändert hat, sondern ganz im Gegenteil. Diese Brutalität wird noch steigen. Da muss man schon zeigen, also wir sind auf der Seite der Ukraine. Denn der Eindruck wird erweckt, diese 300.000 Russen, die jetzt nicht mehr, die nicht kämpfen wollen, sie werden jetzt nach Deutschland geholt. Ja? Mhm. Also ich würde mir Sorgen machen, wissen Sie? Ich würde mir sagen, okay, dann muss ich hier vielleicht wohl meine Koffer packen und dann schneller nach Kiew oder nach Kharkiv zurückkehren. Ja. Ja, das ist quasi das Grundgefühl, dass auch viele Ukrainer hier, aber auch zu Hause, nach dieser Debatte, die einfach falsch ist. Diese Debatte ist, wie gesagt, wie Sie selbst sagen, gut Mensch sein zu wollen. Ja, das
historisch,
ist
kulturell historisch, gewachsen kulturell bei uns.
Ne? Und vielleicht auch, weil die Geschichte ja so kompliziert war. Man möchte immer besser sein als die anderen. Man möchte, die Tschechen sagen, nein, das wäre keine gute Idee. Also die Finnen, die Balten, die Polen. Aber die Deutschen glauben nach wie vor, sie haben ein besseres Rezept und sie haben den Zugang zu den Russen. Sie wollen
das ist spannend, was Sie sagen. Dass ja. Die Deutschen glauben, sie hätten das bessere ja. Rezept, ohne ja. die Russen ja. so gut zu das, kennen.
Wie doch. Also die Deutschen, ganz im Gegenteil, die Deutschen glauben, dass sie die Russen viel besser kennen als die glauben anderen sie, aus ja. der Geschichte, ja. auch wenn es schwierige Seiten der Geschichte gab, im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg auch übrigens, aber die Geschichte hier ist geht noch weiter zurück. Ja? Ja. Ich meine, die Katharina die Große ja. war ja der beste Exportschlager der Deutschen, ja. hat den russischen Staat reformiert, stärker gemacht, effizienter und für uns heißt das, dass Katharina die Große hat die letzten Tropfen der Unabhängigkeit der Ukraine zerschlagen. Ja? Und deswegen haben wir immer Angst, die Ukrainer, wenn die Deutschen glauben, dass sie dann doch sich besser verstehen können und dass sie den Zugang haben zu dieser russischen Seele, zu diesem, ja, es ist wie etwas Sakrales, ja? Also, ja. wenn man über Russland spricht. Und das können wir nicht verstehen. Und deswegen ist es für uns immer eine Herausforderung, wenn man mit solchen Themen Asyl für Deserteure, ja, und alle klatschen, und das können wir nicht verstehen.
Herr Melnik, ich sage schon mal jetzt, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch, weil wir so viel von Wünschen und Hoffnungen auch gesprochen haben jetzt in den letzten Minuten. Wenn Sie jetzt mal 5 Jahre weiterdenken, wo sind Sie denn da? In einem friedlichen Land, Ukraine, das auf dem Wege ist, EU-Mitglied zu werden und Sie sind der Außenminister?
Also ich hoffe, dass in 5 Jahren also die Ukraine im Frieden leben wird, dass wir auf der Zielgerade zur EU-Mitgliedschaft uns befinden werden, dass wir beim Thema NATO auch alle Bedenken beseitigen konnten und unsere Partner...
Das haben Sie noch nicht gestrichen von der Liste.
Nein, überzeugen konnten, das ist auch im deutschen, im europäischen, im amerikanischen Interesse, dass wir zu dieser Familie gehören und nicht abseits stehen. Und was auf mich zukommt, ich hoffe, dass ich auch einen Job habe, wo ich ein bisschen mehr aufatmen kann und meine Familie mehr sehen kann. Und das war das war auch etwas, was ich ehrlich gesagt vermisst habe in den letzten. Also es war nur Job und das war so eine Hülle, so wie ein Rennrad. Ja, man hat immer das Gefühl, ja, und ich wünsche mir, dass ihr auch Zeit habe, auch zu reflektieren, was geschehen ist. Also ich hatte gar keine Zeit,
vielleicht mal ein Buch zurückzudenken.
So. Ja, vielleicht auch ein Buch zu schreiben, also mal sehen. Das ist etwas, was mich reißen würde. Deswegen, also mir sind nicht wichtig, also die Posten, die auf mich zukommen werden, sondern die Aufgaben. Das ist das, was mich reizt. Ja. Es könnte ein
Bosch. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass Sie jetzt wegen dieser Geschichte bei Thilo Jung so erstmal ein bisschen ausgebremst werden noch am Anfang?
Ja, natürlich hat das mich sehr, sehr stark beschäftigt. Also ich war ehrlich gesagt also am Boden zerstört, ja, nach all dem, was geschehen ist. Mhm. Also das war ein Riesenschock für mich, auch menschlich betrachtet, weil das war...
Bis heute noch?
Ja, also das wirkt immer noch, das halt nach, das kann man sagen. Aber wie gesagt, wenn man Fehler macht, dann lernt man. Also, und deswegen, ich bin dankbar dafür, dass ich auch diese Fehler tun durfte, um dann sie nicht mehr zu wiederholen oder vielleicht auch anders zu denken und anders zu erklären. Also das heißt, es ist so, wie es ist und Hauptsache, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Das klingt immer noch für viele Deutsche
es schwierig. Klingt nicht mehr ganz so unwahrscheinlich.
Es ist schwierig, dass die Ukraine gewinnt, dann wenige können sich vorstellen, wie Russland verliert, Atommacht und so weiter. Ja. Aber ich glaube, auch da müssen wir durch. Ich glaube, auch diese Erkenntnis muss kommen, dass auch ein Atommacht Russland einen Krieg, es angezettelt hat, auch verlieren kann. Ja. Wir haben viele Beispiele in der Geschichte und die Welt ist nicht untergegangen. Also man braucht diesen in der Lage von Russland auch deswegen, damit diese russische Gesellschaft sich neu ordnet. Denn auch da hat man eine Hoffnung, ja, eine Illusion, eine illusorische Hoffnung, dass wenn dieser Krieg jetzt morgen vorbei oder übermorgen vorbei ist, dann ist alles wieder gut und dann kann man fast zurück zur Normalität, okay, vielleicht nicht gleich business as usual, aber fast und so weiter und einbinden und nicht einen Frieden oder Sicherheit nicht gegen Russen, sondern nur mit Russen, all diese Themen, die werden sofort kommen, schneller als man denkt. Mhm. Und das wird nicht so einfach sein, also weil die Russen, die müssen einen Neuanfang auch wagen, als Gesellschaft. Ja, sie müssen, der Vergleich mit Deutschland oder mit dem Dritten Reich 1945 ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich meine das Gefühl, ja, diese Stunde Null, dass das, was die Regierung in Moskau getan hat und das, was von Menschen toleriert, stillschweigend einfach hingenommen wurde, dass das nicht in Ordnung war. Und dass nur deswegen, also nur danach kann man hoffen, dass diese Gesellschaft dass sie gesünder wird, dass diese Gesellschaft erwacht.
Und dafür brauchen wir diese Niederlage Russlands.
Und deswegen brauchen wir eine Niederlage Russlands, damit sie wirklich nicht mehr auf den Gedanken kommen, auch später zu sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht dann nur einen Teil erreicht, jetzt werden wir weiter aufrüsten, tausende neue Kinjal und Iskander-Raketen bauen und dann zeigen wir diesen westlichen Mächten und den Ukrainern schon sowieso, was wir können. Also dieses Risiko ist da und man macht sich keine Gedanken, wie man damit umgeht. Okay, man kann Oppositionelle aufnehmen, das ist in Ordnung, wir sind dafür, also wir unterstützen das, um diesen Menschen Halt zu geben, damit sie auch wirklich zurück quasi auch tätig sein können, damit sie die Menschen auch also animieren
Oppositionelle
können.
Sind okay, ja. Dissidenten nicht.
Was heißt Dissidenten? Ich meine, die Dissidenten auch sind okay, wenn sie Asyl bekommen, aber nicht jeder, der quasi eingezogen werden muss. Also, sie wurden als Desertiere bezeichnet. Ja. Also da habe ich meine Zweifel, denn da sind Menschen, die vielleicht schon im Krieg waren, vielleicht haben sie schon waren sie in Bucha. Wer weiß? Also wie können sie klären? Also jemanden, der sagt, ich muss jetzt Wehrdienst antreten, ich will nicht, weil ich bin ein Pazifist, ich bin gegen Putin. Aber vielleicht war er schon im Krieg, vielleicht hat er schon Kriegsverbrechen verübt in der Ukraine. Wir wissen das nicht und deswegen da wäre ich vorsichtiger. Aber Hauptsache ist, dass man nicht in diese Illusion verfallen kann, okay, dass Russland, dass heute in diesem Zustand, ohne Zivilgesellschaft, also mit ohne Freiheit, ohne wirkliche Demokratie, und zwar nur mit dem einzigen Gedanken, die anderen Nachbarn zu besetzen, zu unterjochen, also das wird nicht funktionieren. Also das heißt, das wird nur eine kurze Pause sein, ein paar Jahre vielleicht, und dann sind die Russen wieder da, vielleicht noch mächtiger, noch brutaler als heute. Ja. Und darüber muss man sich Gedanken machen hier und nicht über Scheindebatten führen, die wir jetzt verfolgen. Leider.
Ich sehe, Ihre Energie ist ungebremst, André Melnik. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen zu Besuch sein durften und diese Art Abschiedsinterview mit Ihnen führen dürfen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bewundere Sie, was Sie alles in den letzten Monaten gemacht haben hier und wie weit Sie sich auch aus dem Fenster gelehnt haben, auch in meinem persönlichen Freundeskreis, auch im Büro. Viele haben gesagt, boah, der Melnik, der ist ja ein frecher Hund, das gibt's doch gar nicht, der übertreibt aber. Wie kann der denn den Bundeskanzler beleidigte Leberwurst nennen? Das geht auch alles gar nicht. Ich glaube, Sie hatten die ganze Zeit nur ein Ziel dabei. Ja. Und ich glaube, Sie haben ein ganzes Stück von diesen Zielen erreicht.
Danke. Ich hatte keine eigenen Interessen. Ich habe keine eigenen Interessen verfolgt. Also das einzige Interesse war, den Deutschen vor Augen zu führen, was bei uns, welche Hölle wir durchleben, meine Landsleute. Und auf dieses Leid aufmerksam zu machen. Und ja, wenn ich von manchen als Quellgeist, das hat mir am meisten gefallen, als Quellgeist, wir Deutschen verlassen, ja, und dann haben sich einige so bekreuzigt, also dass dieser Quellgeist wird endlich verschwinden. Und dann muss ich sagen, also der Twitter-Account, also wird bleiben, also deswegen ich ganz verschwinden werde ich wahrscheinlich doch nicht aus Deutschland.
Hoffentlich nicht. Ja. Vielen Dank, André Melnik.
Danke, Herr Kropper, danke, Herr Hoffmann. Vielen
Dank. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.